Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen heute: geringere Kosten, nachhaltige Erträge, wie konservierende Landwirtschaft Vorteile erntet. Es gibt neue Vorschläge, die Suche nach einem Endlager für radioaktiv belasteten Atommüll zu beschleunigen. Der weltweite Energiebedarf steigt. China ist die Nummer eins beim Stromverbrauch. Lange Wartezeiten. Wie kommt man an einen Erbschein? Darum ging es beim Erbrechtstag des Deutschen Anwaltvereins. Und warum ein Testament besonders wichtig für Alleinerziehende ist, das hören Sie im Verbrauchertipp. Die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft und das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, der Rückgang der Artenvielfalt und die Nitratbelastung des Wassers, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wie ließen sich die Auswirkungen des Anbaus auf Natur und Umwelt verringern, und zwar ohne Ertragseinbußen? Der Naturschutzbund NABU hält die konservierende Landwirtschaft für einen vielversprechenden Ansatz, eine ganzheitliche Methode der Feldbearbeitung. In Deutschland wird so schätzungsweise nur auf 1% der Flächen gewirtschaftet. Der NABU, die Hochschule Weihenstephan und die Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung veröffentlichen heute ihre gemeinsame Studie zu dieser Art der Landwirtschaft. Daniela Siebert hat sie gelesen.
Das Besondere an der konservierenden Landwirtschaft, Conservation Agriculture, sind dezidiert weniger Eingriffe in den Boden, eine möglichst durchgängige Abdeckung des Ackers und wechselnde Feldfrüchte. Beim Bestellen bedeutet das den Verzicht aus Pflügen und das Umdrehen der Oberfläche. Jana Epperlein von der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung, GKB.
Wir greifen nicht mehr in den Boden ein, also kein Pflug. Wir versuchen, die Saaten nur noch mit speziellen Direktsaatmaschinen einzubringen und haben auf dem Boden so viel wie möglich Bodenbedeckung, also mit Mulch oder mit lebenden Pflanzen und Wurzeln. Und das Dritte ist eine vielfältige Fruchtfolge, viel Biodiversität.
In 17 deutschen Betrieben, die schon länger konservierende Landwirtschaft betreiben, untersuchten NABU und GKB, was sich damit an Betriebsmitteln wie Dünger, Pflanzenschutzmittel und Treibstoff einsparen lässt und wie sich diese Form der Landwirtschaft auf die Erträge auswirkt. Dafür wurden die drei Erntejahre 2020, 2021 und 2022 erfasst. Im Fokus Winterweizen, Winterraps, Wintergerste und Mais.
Im Raum steht, dass wenn ich weniger Bodenbearbeitung mache, brauche ich mehr Pflanzenschutzmittel, also speziell Unkrautvernichtungsmittel. Und die positive Nachricht aus dieser Studie ist, der Herbizideinsatz sinkt. Wir konnten also feststellen, dass wir weniger Pflanzenschutzmitteltoxizität haben. Und bei Stickstoff haben wir im Schnitt ungefähr 15% weniger Stickstoffeinsatz feststellen können. Im Vergleich zu den konventionellen Betrieben, die pflügen.
Beim Treibstoffverbrauch errechneten sie sogar über 70% Einsparung gegenüber konventioneller Produktion. Zur Untersuchung gehörten unter anderem das Zählen von Regenwürmern in Bodenproben und chemische Untersuchungen im Labor. Gerade bei Wetterextremen habe die Methode gut abgeschnitten, ergab die Erhebung. Wörtlich heißt es in der Studie, Zitat, die Erträge bleiben stabil und steigen langfristig sogar leicht an, während der Betriebsmittelverbrauch signifikant reduziert wird. Zitat Ende. Nur beim Raps störte starker Käferbefall die positive Bilanz. Aus Sicht der Naturschützer beim NABU sollte die Methode daher in Deutschland häufiger als bislang zum Einsatz kommen. Max Meister wirbt dafür mit einem Win-Win-Versprechen.
Das heißt, wir haben ein Win für die Natur, beziehungsweise wir können Natur schonen im Vergleich zum konventionellen Standard. Und auf der anderen Seite natürlich eine verbesserte Betriebsökonomie. Dadurch, dass wir weniger einsetzen, ist der Profit am Ende höher, wenn wir vor allem auch am Ende noch mehr ernten. Das heißt auch, haben wir hier einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag für Ernährungssouveränität und Ernährungssicherheit.
Denn es müssen weniger Öl, Stickstoffdünger und Pestizid aus dem Ausland eingekauft werden. Einen besonders heiklen Aspekt der Methode spricht die Untersuchung leider nicht offen an. Bei der konservierenden Landwirtschaft wird oft Glyphosat eingesetzt. Scheinbar ein Widerspruch zur angestrebten dauerhaften Bodenbedeckung, denn das Totalherbizid vernichtet ja den Großteil der Pflanzen, auf die es trifft. Warum das die Attraktivität der Methode für die Naturschützer nicht schmälert, erklärt Max Meister auf Nachfrage so.
Weil wir gerade hier um eine Versachlichung bemüht sind. Wir wollen uns eigentlich weniger auf ein Pflanzenschutzmittel selbst fokussieren, sondern wir wollen die gesamte ausgebrachte Toxizität oder das Risiko anschauen.
Eine überraschende Haltung für Naturschützer, denn Glyphosat steht ja wegen seiner möglichen Nebenwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Artenvielfalt in der Kritik. Katrin Gramann vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF hat sich intensiv mit der konservierenden Landwirtschaft befasst. Positiv bewertet sie, dass diese Methode zu mehr Regenwürmern und Feuchtigkeit in den Böden führt und für die Betriebe zu geringeren Treibstoffkosten. Nachteile sieht die Agrarwissenschaftlerin im Unkrautmanagement und in der kostspieligen Anschaffung der Maschinen. Dabei gehe es um sechsstellige Summen. Der verbreitete Glyphosateinsatz vor dem Ausbringen des Saatgutes hält sie nicht von einer positiven Gesamtbewertung ab.
Die Vorteile der konservierenden Landwirtschaft, Bodenfeuchte, aber zum Beispiel auch, dass Kohlenstoff im Boden gespeichert werden kann, die verbesserte Bodenstruktur, Aufbau von organischer Substanz, wiegen für mich höher als diese einmalige Glyphosat-Applikation zum Vegetationsbeginn.
Zumal konservierende Landwirtschaft auch ohne Glyphosat möglich sei, wie sie betont. Die Auswirkung auf die Erträge hat sich in den ihr bekannten Studien in Deutschland regional sehr unterschiedlich dargestellt. Am attraktivsten erscheint ihr die Methode für solvente Betriebe mit großen Flächen ohne Spezialisierung auf Mais oder Weizen, etwa im sandigen Brandenburg. In vielen Ländern Nord- und Südamerikas werde die konservierende Landwirtschaft bereits als Standard angestrebt, weitet Katrin Kramann den Horizont. Dort hat starker Wind in der Vergangenheit für großen Verlust fruchtbaren Bodens gesorgt. Beim Naturschutzbund ist man von der konservierenden Landwirtschaft inzwischen so überzeugt, dass der NABU an die Politik appelliert, diese Methode besser zu fördern. Favoriten?
Eine Förderung oder Investitionshilfe für die Maschinen, allen voran Direktsaat oder eben bodenschonende Maschinen und die Bezahlung der Leistung, wo man die Bodenbedeckung honoriert.
Am liebsten wäre es Max Meister auch, die Leistung für das Gemeinwohl zu honorieren, die die konservierende Landwirtschaft durch die Verbesserung des Bodens und der Wasserkreisläufe bringen könnte. Das wäre allerdings der ganz große Hebel auf EU-Ebene, weg von der Flächenhonorierung.
Weniger Pestizide und Dünger, mehr Erträge. Der Naturschutzbund hat gemeinsam mit anderen eine Studie zur konservierenden Landwirtschaft vorgelegt. Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Abfall könnte bis 2074 dauern, also noch fast 30 Jahre. So das Ergebnis eines Gutachtens, das nach Recherchen des Deutschlandfunks im vergangenen Sommer öffentlich geworden ist. Die zuständige Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen machte damals deutlich, so lange soll es nicht dauern. Nun haben die Bundesgesellschaft für Endlagerung sowie das Bundesamt für die nukleare Entsorgung Vorschläge vorgelegt, wie man das Verfahren beschleunigen könnte. Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Was schlagen die beiden Organisationen vor?
Die Vorschläge zielen vor allem auf die weiteren Phasen der Standortsuche ab. Im Moment sind wir in Phase 1, in der von der Bundesgesellschaft für Endlagerung Daten ausgewertet werden und bis 2027 sogenannte Standortregionen vorgeschlagen werden, die dann wiederum durch den Bundestag beschlossen werden sollen, was Stand jetzt dann in den 2030er Jahren erst passieren wird. Und diese sollen dann in zwei weiteren Phasen erkundet werden, zunächst über Tage und dann unter Tage. Und hier schlagen jetzt BGE und das BASE, also das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, vor, dass man diese Phasen zusammenfassen könnte. In einer Phase gestufter Erkundung. Die BGE spricht von orientierender Erkundung. Und außerdem sollen die Rahmenbedingungen dafür etwas verändert werden. Bislang war für die untertägige Erkundung nämlich, war man immer davon ausgegangen, dass dafür Bergwerke benötigt werden. Die müsste man natürlich plangenehmigen bauen, das kostet Zeit. Und jetzt schlagen BGE und BASE unabhängig voneinander vor, dass man hier mit erkundenden Bohrungen arbeitet. All das biete erhebliches Beschleunigungspotenzial, sodass die BGE sogar davon ausgeht, dass die von ihr ursprünglich mal ins Gespräch gebrachte Zielmarke 2046 wieder erreicht werden könnte. Das BASE fasst Mitte des Jahrhunderts ins Auge. 2050 wird hier als Zahl genannt und dafür solle man auch einen verbindlichen Zeitplan erarbeiten, so die Forderung des BASE. Bisher gibt es sowas überhaupt nicht. Es gibt zwar im Standortauswahlgesetz die getroffene Zielzahl 2031, wann ein Endlager klar sein soll. Da ist nun allen klar, dass das definitiv nicht zu halten ist. Aber eine verbindliche Planung, die gibt es eben bisher nicht. Und dazu kommen jetzt auch noch ein paar Vorschläge, wenn wir auf die Gesamtlage gucken, rechtliche Vereinfachungen, was Genehmigungen angeht, Zugriff auf zu untersuchende Flächen. Und das BASE schlägt außerdem vor, ganzjährig zu erkunden, was dann bedeuten würde, weniger Rücksicht etwa auf Brutzeiten von Vögeln zu nehmen.
Was unterscheidet die Vorschläge?
Zum Beispiel mit Blick auf den ersten Schritt. Ich hatte ja bereits gesagt, 2027 sollen die Standortregionen benannt sein. Und die BGE geht Stand jetzt immer noch davon aus, dass bis zu 10 dieser Regionen vorgeschlagen werden könnten. Und hier schlägt das BASE nun vor, die Zahl definitiv zu begrenzen auf bis zu 6 Regionen, was dann wiederum den weiteren Aufwand für die Erkundung deutlich herunterfahren würde. Die Zahl der Regionen einzuschränken, das hatte auch die Entsorgungskommission im Herbst letzten Jahres empfohlen, als eben Reaktion auf das sogenannte PASTA-Gutachten, welches die Zahl 2074 für die Standortfindung erarbeitet hatte. Die Frage ist dann, sind in diesen Regionen noch alle Gesteinsarten enthalten? Derzeit werden ja 3 untersucht, kristallines Gestein, also Granit, Ton und Salz. Und die ISK hatte empfohlen, Granit rauszunehmen, weil hier Sicherheit wohl nur mit zusätzlichem Aufwand gewährleistet werden könne. Darauf wiederum gehen BGE und BASE jetzt in ihren Vorschlägen nicht ein. Die Vorschläge, die das BASE jetzt vorlegt, reagieren auch auf die Vorschläge der BGE, die dem BASE schon bekannt waren. Und das BASE weist darauf hin, dass es jetzt nicht unbedingt zwingend die Zusammenlegung der Phasen 2 und 3 brauche, weil dann eben möglicherweise rechtliche Änderungen erforderlich wären.
Bleibt noch die Frage, was folgt daraus?
Das ist eine sehr gute Frage. Die liegen jetzt erstmal beim Umweltministerium, das ja die übergeordnete Verantwortung auch für die Endlagersuche hat. Dort wird bewertet und dann muss im sehr komplizierten Geflecht der Verantwortungsträger entschieden werden. Es gibt ja nicht die eine Instanz, die am Ende entscheidet, sondern es ist ein sehr gemeinsames Verfahren, was auch auf Beteiligung der Bevölkerung setzt. Da stellt sich jetzt die große Frage, wie wird die überhaupt eingebunden, wenn man das Verfahren ändert? Es gibt das nationale Begleitgremium, das für solche Phasen wohl relevant wäre. Da müsste man jetzt aber tatsächlich einfach einen Modus operandi finden, wie man mit diesen Vorschlägen umgeht und auch wie man aus diesen 2 Vorschlägen einen konkreten gemeinsamen macht, der dann gegebenenfalls auch in der Änderung des Standortauswahlgesetzes mündet. Der neue Bundestag müsste sich aus meiner Sicht definitiv damit beschäftigen und idealerweise auch das Standortauswahlverfahren in dieser Legislaturperiode dann entsprechend verändern, damit Rechtssicherheit für die anderen für die nächsten Schritte besteht.
Endlose Endlagersuche, aktuelle Vorschläge, den Prozess zu beschleunigen, erläuterte Ann-Kathrin Büsker. Danke dafür nach Berlin. Der weltweite Energiebedarf ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Das hat die Internationale Energieagentur IEA heute in Paris mitgeteilt. China ist jetzt die Nummer 1 beim Stromverbrauch. Benjamin Eisel.
Rund 1/3 der weltweiten Elektrizität wird in China verbraucht. Im vergangenen Jahr ist der Stromverbrauch nach Angaben der chinesischen Energiebehörde NEA auf fast 10.000 Terawattstunden angestiegen. Das ist mehr als doppelt so viel wie der Gesamtverbrauch der Nummer 2 USA. Beim Pro-Kopf-Verbrauch liegt China mittlerweile über dem Schnitt der Europäischen Union. Der überwiegende Teil des Stroms wird von Chinas Industrie abgenommen. Nach wie vor wird mehr als die Hälfte der Elektrizität in der Volksrepublik mit klimaschädlicher Kohle erzeugt. Auch andere fossile Brennstoffe wie Gas und Öl werden genutzt. Die Volksrepublik ist der mit Abstand größte Emittent von CO2 weltweit. Einen Plan für den Ausstieg aus der Kohle gibt es bisher nicht. Gleichzeitig investiert China wie kein anderes Land weltweit in regenerative Energien. Weil aber der Energiebedarf weiter zugenommen hat und in den vergangenen Jahren auch noch neue Kohlekraftwerke gebaut wurden, geht der Anteil an Kohlestrom nur langsam zurück. Auch neue Kernkraftwerke werden gebaut. Nuklearenergie macht in China derzeit etwa 5% des Energiemixes aus. Fast 1/3 des Stroms wird inzwischen aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft sowie Biomasse gewonnen. Chinas Solarmodulbranche ist auch dank staatlicher Subventionen in kurzer Zeit zur größten der Welt geworden. Sie produziert inzwischen deutlich mehr als benötigt. Die Preise weltweit sind deshalb im Keller. Die europäische Solarmodulbranche hat den Preiskampf größtenteils nicht überlebt.
Die weltweite Nummer 1 beim Stromverbrauch ist jetzt China. Stirbt ein Elternteil oder ein anderer Angehöriger, ist das oft emotional sehr belastend. Zumal man sich in dieser Situation als Erbe auch mit der Abwicklung des Nachlasses befassen muss. Und auch das kann belastend sein, wenn es mit Banken, Versicherungen und Behörden Probleme bei der Abwicklung gibt. Immer häufiger hakt es schon ganz am Anfang. Bis zur Testamentseröffnung vergeht viel Zeit oder man wartet extrem lange auf den Erbschein. Die Laufzeiten der Verfahren bei Nachlassgerichten haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verlängert. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, darüber haben in der vergangenen Woche Juristen auf dem Erbrechtstag des Deutschen Anwaltvereins in Berlin beraten. Peggy Fiebig war dort.
Mein Vater hatte bei verschiedenen Banken Konten, auch hatte der noch bei Versicherungen und alles, Lebensversicherungen, die noch gekündigt werden mussten und alles.
Erinnert sich Axel Barleben an die Abwicklung des Nachlasses seines 2023 verstorbenen Vaters. Ein Testament hatte der nicht hinterlassen. Seine 5 Kinder erbten deshalb zu gleichen Teilen. Axel Barleben kümmerte sich um die Abwicklung, auch für seine Geschwister. Das ging nicht immer ohne Komplikationen.
Teilweise mit der Postbank hatten wir Probleme, die sich dann stur stellte, weil dann fehlen die Sachen, dann fehlen die Sachen, dann wollten die nicht auszahlen. Es hat bei der Postbank über ein Jahr gedauert, bis ich endlich alles über die Bühne hatte, aber es hat geklappt.
Axel Barleben hatte Glück, zumindest auf den Erbschein, in dem offiziell festgestellt wird, wer Erbe ist und der überaus wichtig ist, wenn es, wie in seinem Fall, kein notarielles Testament gibt, musste er nicht allzu lange warten.
Das ging verhältnismäßig schnell, innerhalb eines Monats, würde ich sagen.
Das ist bei weitem nicht immer so. Die Verfahren bei den Nachlassgerichten dauern immer länger. Das hat eine Umfrage ergeben, die der Deutsche Anwaltverein unter Erbrechtsanwälten, Notaren, Nachlassrichtern und Rechtspflegern durchgeführt hat und die in der vergangenen Woche beim Erbrechtstag in Berlin vorgestellt wurde. Ansgar Becker-Vordersandfort ist Rechtsanwalt und Notar und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im DAV. Er hat die Umfrage initiiert.
Das Problem ist, dass im Moment die Bearbeitungszeiten sehr lang sind und insbesondere bei Dingen, die wichtig sind, wie zum Beispiel die Eröffnung von Testamenten, was früher innerhalb von 1-2 Wochen erledigt war, haben wir mittlerweile teilweise Bearbeitungszeiten, die 3-4-5 Monate dauern.
Ähnliches gilt für die Erteilung von Erbscheinen. Laut der Umfrage dauern hier selbst unproblematische Verfahren, also wenn es keinen Streit gibt und eigentlich alles klar ist, in über 40% der Fälle länger als 6 Monate. In knapp 5% der Fälle sogar länger als ein Jahr. Das kann handfeste Folgen haben. Ohne Erbschein können Erben oft nicht auf Bankkonten zugreifen, Immobilien umschreiben oder andere Vermögenswerte verwalten. Oder Versicherungen zahlen nicht. Oder ein Erbe verstirbt in dieser Zeit. Dann muss das ganze Verfahren neu aufgerollt werden. Oder, so Anwalt und Notar Becker-Vordersandfort,
möchte zum Beispiel eine Immobilie verkaufen, habe heute einen Käufer, der mir bereit ist, einen guten Preis zu zahlen. Ich kann jetzt aber nicht verkaufen, weil ich eben noch nicht nachweisen kann, dass ich der neue Eigentümer bin. Und dann ist es möglicherweise im halben Jahr so, dass der Käufer sagt, jetzt habe ich schon ein anderes Objekt, jetzt kaufe ich nicht mehr oder ich kaufe nicht mehr zu dem Preis. Das heißt, es können auch wirklich Schäden entstehen.
Warum sich die Bearbeitungszeiten so verlängert haben? Eine eindeutige Antwort auf die Frage fanden auch die Teilnehmer des Erbrechtstages nicht. Eine Rolle dürfte der in der Justiz bestehende Personalmangel liefern. Die Belastung sei auch bei den Nachlassgerichten nach wie vor hoch, berichtete der Vertreter des niedersächsischen Landesjustizministeriums Michael Hennies aus seinem Bundesland.
Wenn man jetzt sich die letzten Jahre insgesamt anguckt, dann ist es einfach ein hohes Niveau, auf dem es stagniert.
Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Was also kann getan werden, um die Verfahren vor den Nachlassgerichten auch trotz der Überlastung der Gerichte zu beschleunigen? Ein paar Ideen dazu hat die Umfrage ergeben.
Teilweise ganz einfache Sachen, die Justiz kein Geld kostet, sondern die einfach nochmal wirklich so an jeden appellieren. Kleine Schritte führen zum Ergebnis.
Zum Beispiel sollten im Testament auch die gesetzlichen Erben mit Namen, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift enthalten sein. Denn auch die müssen vom Gericht im Erbfall benachrichtigt werden, selbst dann, wenn sie nicht mitbedacht wurden. Und auch die testamentarischen Erben sollten immer genau bezeichnet werden.
Also nicht Erbe ist mein bester Freund Paul, sondern Erbe ist mein Freund Paul, geboren dann und dann, wohnhaft da und da. Und jetzt versetzt man dadurch die Nachlassgerichte in die Situation, sehr schnell eröffnen zu können, weil sie eben jetzt nicht erst noch ermitteln müssen, ja, wer ist denn wohl der beste Freund Paul?
Neben solchen, fast schon banalen Auswegen, hoffen die Juristen aber vor allem auf die fortschreitende Digitalisierung. Ansgar Becker-Vordersandfort wünscht sich zum Beispiel einen umfassenderen digitalen Datenaustausch zwischen den Notaren und den Nachlassgerichten. Viele der notwendigen Daten zum entsprechenden Erbfall müsse er im Rahmen seiner Tätigkeit ohnehin bereits digital erfassen, so der Anwalt und Notar.
Und jetzt ist es denkbar, dass diese Daten über eine Schnittstelle automatisch ans Nachlassgericht gesandt werden. und dann da automatisch weiterverarbeitet werden. Dass also nicht Daten doppelt erfasst werden müssen, sondern dass man quasi einmal den Arbeitsschritt macht und dadurch auch wieder zu einer Beschleunigung kommt.
Ob das allerdings so bald kommt, ist fraglich. Bei der Justiz arbeitet man derzeit zwar überall an der Einführung der elektronischen Akte, die ist gesetzlich bis Ende des Jahres an allen Gerichten vorgesehen und wäre ein wichtiger Baustein für die weitere Digitalisierung von Abläufen in und mit der Justiz. Allerdings haben einzelne Bundesländer bereits signalisiert, dass sie den Termin möglicherweise nicht werden einhalten können. Die Mühlen der Justiz mahlen auch hier langsam.
Lange Verfahrensdauer also bei den Nachlassgerichten, Peggy Fiebig berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nach einer Trennung besteht zwischen ehemaligen Partnern selten Einvernehmen, vor allem in finanzieller Hinsicht nicht, auch wenn sie ein gemeinsames minderjähriges Kind haben. Viele Alleinerziehende möchten darum verhindern, dass der andere Elternteil im Todesfall Zugriff auf das Erbe erhalten könnte. Mit einem Testament lässt sich vieles regeln, auch für den Fall, dass das Kind später stirbt, ohne selbst Kinder zu hinterlassen. Die Einzelheiten im Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Auch in jungen Jahren können Eltern schwer erkranken oder bei einem Unfall tödlich verletzt werden. Darum ist es sinnvoll, für den Fall der Fälle ein Testament aufzusetzen, sagt die Notarin und Fachanwältin für Erb- und Familienrecht Claudia Allkemper. Das gilt auch für Alleinerziehende, denn
wenn ein alleinerziehendes Elternteil mit einem minderjährigen Kind keine erbrechtlichen Regelungen trifft, wäre es so, dass im Todesfall nach gesetzlicher Erbfolge das Kind Alleinerbe wird.
Problematisch kann es dann werden, wenn etwa nach der alleinerziehenden Mutter auch deren Sohn stirbt, erläutert die Fachanwältin aus Flensburg an einem Beispiel.
Die Mutter ist beerbt worden von ihrem Sohn, der ist ihr Alleinerbe geworden und der Sohn wiederum vererbt alles im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge, solange er selber noch keine eigenen Kinder hat, an seinen Vater, also den Ex-Partner oder den Ex-Ehemann.
Hatten die Eltern eines minderjährigen Kindes nach der Trennung das gemeinsame Sorgerecht, dann geht dies nach dem Tod des Alleinerziehenden automatisch auf den noch lebenden Elternteil über. Bis auf ganz krasse Ausnahmen sei dies der Regelfall, betont Claudia Allkemper.
Unser Gesetz sagt, dass wenn ein Elternteil stirbt, dass dann die elterliche Sorge auf den überlebenden Elternteil übergeht.
Die elterliche Sorge umfasst jedoch nicht nur Erziehung, Gesundheit und Pflege. Das Sorgerecht schließt auch die Vermögensfürsorge ein. Und das bedeutet
die Verwaltung des Geldes auf dem Konto des Kindes oder auch Entscheidungen zu treffen, wenn das Kind tatsächlich schon Immobilienvermögen hält.
Sind Alleinerziehende und ihre Ex-Partner in finanziellen Angelegenheiten völlig zerstritten, dann können Alleinerziehende in einem Testament Verfügungen für ihren Todesfall treffen, damit das Erbe nicht an den oder die Ex fällt. Und zwar das Erbe des Kindes und das des verstorbenen Elternteils.
Man kann im Testament anordnen, dass zum einen Testamentsvollstreckung greift und damit der Nachlass sowieso der Verwaltung durch die Testamentsvollstreckung unterliegt, bis das Kind zum Beispiel 18 ist.
Außerdem empfiehlt die erfahrene Erb- und Familienrechtsanwältin bei Bedarf zusätzlich zur Testamentsvollstreckung einen Ergänzungspfleger für das Kind zu bestellen, falls der Ex-Partner die Regelungen anfechten sollte.
Da kann man eben Menschen aussuchen aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Familienkreis, denen man vertraut, die das Kind gut kennen, die sich auch mit den Vermögenswerten auskennen und die dann dafür Sorge tragen, dass eben gerade nicht der Ex-Partner über die Vermögensfürsorge hier mit dem Nachlass so umgeht, wie man es sich überhaupt nicht wünscht.
Die Sorge um die Zukunft des gemeinsamen Nachwuchses kann aber auch ein Grund sein, trotz der Trennung als Eltern wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und Lösungen miteinander abzusprechen. Bei der Abfassung eines Testamentes kommt es eben immer auf den Einzelfall an. Darum rät die Fachanwältin:
Nicht alleine machen, ja? Also das mit dem Internet oder so, nee, bitte nicht.
Das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Die Situation in der Türkei und die amerikanisch-russischen Verhandlungen in Riad. Zwei der Themen ab 10 nach 12 bei Silvia Engels. Umwelt und Verbraucher geht für heute zu Ende. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Susanne Kuhlmann.